Guten Morgen. Wir sind im Moment dabei, so Stück für Stück den zweiten essentiellen Part der Programmierung anzuschauen. Die erste Stücke war einfach, wie schreibt man Algorithmen, sprich in unserem Fall, wie schreibt man Funktionen. Das ist die programmiertechnische Methode, mit der wir Algorithmen zum Teil formulieren. Wir schreiben Funktionen mit Lambda-Abstraktionen, mit Applikationen, if-then, else, das war es im Wesentlichen. Mehr Methoden haben wir nicht. So ein bisschen Syntactic Sugar ist da noch dabei. Das heißt, es gibt Let- und Where-Clauses, wo man Abkürzungen einführen kann. Es gibt so Möglichkeiten, wie diese musterbasierte Funktion, wo auf der linken Seite dann einfach ein paar Variablen stehen, also Fakultät von n ist gleich. Das ist im Wesentlichen alles, was wir können. Die zweite große Säule der Programmierung hat dann mit Datenstrukturen zu tun. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Weise Daten beschreiben. Ja, denn ohne Daten können Algorithmen nichts machen. Und da haben wir gesagt, mit Daten beschreiben wir, indem wir eben entsprechende weitere syntaktische Konstrukte benutzen. Das war im Wesentlichen das Data-Konstrukt. Damit konnten wir, so ein Data ist eine sehr kompakte Notation eigentlich, die führt auf der einen Seite eine Sorte ein. So Data Customer ist gleich. Und dann können wir Produkte und Summen im Wesentlichen angeben. Ja, also Produkte sind Tupel. Und Tupel werden dann so gemacht, es gibt einen Konstruktor, eine Funktion, die das Tupel erzeugt, sozusagen in eine Schachtel reinpackt. Und dann gibt es für jede Komponente einen Selektor, dass ich den Teil auch wieder rausholen kann. Und die Summenkonstruktion hat einfach eine gewisse Anzahl von Varianten, jeder mit einem anderen Konstruktor. Und das ist eigentlich auch schon wieder alles, was wir tun. Ja, also Konstruktor und Selektor. Wenn wir eine Summe haben, dann dienen die Konstruktoren gleichzeitig auch als Testoperation, wenn man Fragezeichen hinschreiben, können wir sagen, bist du die Variante 3, bist du die Variante 5. Mit diesen beiden Konstruktionsmitteln, Funktionen auf der einen Seite und diese Konstruktor, Typen auf der anderen Seite, können wir eigentlich jetzt die gesamte Programmierung erledigen. Und damit, der Rest ist im Grunde genommen dann Syntactic Sugar. Das ist also ein bisschen Verzierung. Was haben wir bei den bei diesen Typen noch als Syntactic Sugar eingeführt? Gut, wir hatten die Enumerationstypen, das ist einfach eine Summe aus nullstelligen Konstruktoren. Ja, sowas wie Kartenfarbe, ist sowas wie Herz, Karo, was da alles gibt. Muss man aufpassen, wie es preußisch oder bayerisch sagt. Ja, mit Piep und Kreuz oder ob ich überstelle und solche Dinge reden muss. Also auch da schlagen die Kulturunterschiede dann zu. Das heißt, wie man die Dinge benennt, ist dann wieder die Frage, auf welchen Kulturgleichen man stammt. Was können wir noch machen? Wir haben dann festgestellt, wenn wir diese Konstruktoren haben, dann können wir diese musterbasiert, können wir die musterbasierte Definition erweitern. Die wird jetzt erweitert. Vorher hatten wir einfach nur sowas gesagt, bisher war es so, dass wir auf der linken Seite sowas schreiben konnten wie Definition Fakultät von n ist gleich, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, konnten wir also einfach, und n war eine Variable. Jetzt können wir sowas schreiben wie Definition, wenn wir den basierend auf, also wir nehmen an, ich habe basierend irgend sowas wie Data, Sequence ist gleich entweder cons von first Doppelpunkt real rest Doppelpunkt sequence oder empty, also wenn ich so eine Datenkonstrukt habe, dann kann ich jetzt sagen, Definition von Summe von empty gleich 0 und Definition Summe von Cons von x und Rest ist gleich x plus Summe Rest. So, das heißt, was wir hier gewonnen haben, ist es, was wir hier jetzt als weitere Variante ermöglichen, ist eben das Konzept, das letztlich auf Konstruktoren basiert. Das heißt, diese beiden Teile hier, also die hier, diese sind Konstruktoren. So, damit kriegen wir einen Begriff, wenn wir jetzt sagen, wir führen den Begriff des Konstruktors ein, dann müssen wir sagen, sei aus einer Data, beziehungsweise, das haben wir letztes Mal auch schon angesprochen, da komme ich nachher gleich nochmal kurz drauf, beziehungsweise Type, Definition oder Deklaration, Konstruktoren, also C1, bis CN gegeben. So, dann sind Konstruktortherme folgendermaßen definiert. Das ist eine Variable x, ist ein Konstruktorterm, ein Punkt oder zweiter Punkt ist, wenn C1, oder nicht C1, sondern nur C von T1 bis Tn ist ein Konstruktorterm, wenn gilt, C ist eine Konstruktoroperation, und T1 bis Tn sind Konstruktorterme. So, das ist die erste Hälfte, dann gehen wir noch Randbedingungen. Einfach, ich sage es als Schlagwort, Typkorrektheit, das muss natürlich von den Typen her zusammenpassen, das ist ja. Das heißt, wenn der eine Konstruktor dann ein Argument der Sorte int erwartet, dann muss da auch ein Konstruktor sein, der int liefert, und alle Variablen müssen verschieden sein. Ja, also wenn ich einen Konstruktor aufbauen und da kommt x dreimal vor. Sondern wenn ich das habe, wenn ich diese Konstruktorterme habe, dann kann ich sagen, musterbasierte Definitionen sieht es so aus, dass ich sage, Dev, E, von, sagen wir K1 bis Kn, rechte Seite, irgendwas, wobei die K1 bis Kn Konstruktorteile sind. Beachten Sie hier generell die Aufnahme, die müssen auch insgesamt zusammen lauter unterschiedliche Variablen haben, also keine Variablen gleich vorkommen. Und dann sagt man, die Variablen in dem K1 bis Kn, alle verschieden, fungieren die Parameter. Das heißt, auf der rechten Seite kann ich sie benutzen und beim Aufruf wird dann einfach das dann gematcht gegeneinander und dann kriegen die halt diese Parameter, die Variablen drinstehen, kriegen dann eben die entsprechenden Teile des konkreten Arguments, für die sie stehen. So, das Ganze hat eine ganz kleine Komplikation, die ich jetzt aber nicht detailliert ausarbeiten werde. Das ist intuitiv nämlich einfacher für Sie, als wenn ich das jetzt versuche, in der Definition als einzubauen, sind Infixnotationen. Es ist eben leider nicht so, dass hier das F immer das linkeste Symbol sein muss. Es kann eben leider auch zwischendurch so sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich den Plus-Operator einführe, dass es mittendrin steht. Ja, dann steht also 0 plus Successor von X. Und 0 ist ein Konstruktorterm und Successor von X ist der andere Konstruktorterm. Das Plus steht leider in der Mitte und nicht links. Ja, das macht eine Komplikation. Glauben Sie mir, das macht vor allem für den Compiler eine Riesenkomplikation. Ja, weil der liest die linke Seite und weiß im Zeitpunkt nicht, was ist eigentlich das F, nachdem ich es tun soll. Ja, das heißt, er kriegt einen Term und muss erstmal rauskriegen, was eigentlich das F ist, das hier definiert wird. Das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit an der Stelle. Gut, Sie sehen diese induktive Definition der Konstruktorterme, die ist also, diese induktive Definition, die kennen Sie inzwischen von Uwe Nestmann, die hat er mit Sie jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, dass man halt so die Menge aller Terme aufbaut. Ich habe jetzt hier mal die Menge der Konstruktorterme aufgebaut. Warum das so relativ kompliziert ist, liegt einfach daran, das habe ich ja letztes Mal schon so ein bisschen vorgeführt, dass Konstruktorterme auch geschachtelt sein können. In den meisten Applikationen haben wir genau eine Funktion C1, C2 oder C3 benutzt wird. Es kann aber auch geschachtelt auftreten und das führt halt dazu, dass ich es ein bisschen komplizierter sagen muss. So, das ist so eine der notationellen Variationen, die wir jetzt kriegen. Damit können wir zumindest in gewissen begrenzten Bereichen so das simulieren, was die Mathematik gern macht, wenn sie halt ihre Definitionen so schreiben, f von 0 ist gleich und f von i plus 1 ist gleich. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, da wird das plus 1 mit der Wiesmann-Konstruktor fast behandelt. Ja, die Zahlen haben wir angeschaut, können einen mit plus 1 so peu aufgebaut werden. So. Neben diesen beiden großen Säulen, hier Funktionen und dort Datentypen oder Datenstrukturen. Achso, ich wollte noch was zum Type sagen, weil meine Wusste drin, das habe ich noch vergessen. Aber das passt jetzt weg. Das mache ich jetzt danach. Also, das heißt, in diesen beiden Bereichen, wir haben also zusammen einmal die Funktionen. Und zum anderen haben wir die Typen, respektive man natürlich auch von Datenstrukturen reden. Und das sind eigentlich die beiden großen Bereiche der Informatik, wie also Programmierung gemacht wird. Und dann kommt jetzt aber als wesentlicher Punkt, und den haben wir auch schon mehrfach angesprochen, ist das Konzept der Modularisierung. Das heißt, die Zerlegung oder die Strukturierung von Programmen in überschaubare Einheiten. So, da wird viel Arbeitszeit im Software Engineering investiert, da gibt es komponentenbasierte Programmierung und. Dann gibt es einen objektorientierten Bereich, dann gibt es Klassen, dann gibt es Packages, Libraries und so weiter. Die elementare Basis sind einfach Module und das ist in Opal. Das sind diese Dinge, die in Programmierung dauernd an den Namen liegen. Also es gibt, ich weiß nicht, was man alles einfällt. Es gibt Module, Cluster, Class, Package, wir haben Structure dabei. Also es gibt ein Dutzend verschiedene Namen an der Stelle. In Opal reden wir von Strukturen. Und was alle diese Teile haben, wir haben an der Stelle das Interface. Das wird bei uns mit dem Schlüsselwort Signature umgeben. Und Implementierung heißt bei uns dann zufälligerweise auch genauso, nämlich Implementation. Es wird ja gerne irgendwie so gezeichnet, so ein Modul, sieht halt so aus, ich habe hier drin, das ist das Interface und innen drin ist die Implementierung. Ja, wenn Sie so in Sprachen, Sie werden dann im dritten Semester UML kennenlernen und solche Dinge, dort wird dann mit sehr viel Grafik gearbeitet und da sehen Sie dann typischerweise solche Bildchen, das ist also fast schon UML, was hier zu sehen ist. Da wird jetzt natürlich so Bildchen gezeichnet und dann wird diese essentielle Unterscheidung. Interface ist das, was ich von außen benutzen kann und dass die Implementierung ist das, was ich nur lokal sehe. Und was halt möglich sein muss, ist, dass ich dieses hier drinnen beliebig austauschen kann, solange ist das gleiche Verhaltenszeichen und von außen sieht das kein Mensch. Also das heißt, die Implementierung kann ich austauschen, ohne dass irgendeiner, der meine Module benutzt, sein Programm ändern muss. Das ist die Idee dabei. Also zum Beispiel, was man häufig dann macht, ist, dass ich hier drinnen erstmal in der Entwicklungsphase Algorithmen benutze, die ich ganz schnell runterprogrammieren kann, die auch mit Sicherheit korrekt sind, aber sehr langsam. Und dann teste ich das System aus, schaue, ob das alles überhaupt gut zusammenpasst. Und wenn ich sage, ja, insbesondere wenn ich es den Kunden gezeigt habe und gesagt habe, pass auf, ist das eigentlich, was wir hier programmiert haben, das, was du dir vorgestellt hast, dann hat er üblicherweise ein Kundengespräch am Anfang, ein Gespräch, das ist ein langer Iterationsprozess, der sich über Monate hinziehen kann, wo man dann versucht herauszufinden, was will der Kunde eigentlich? Was stellt der sich eigentlich vor? Und da das meistens keine Informatiker sind, können die nicht sehr präzise sagen, was sie wollen. Der Klassiker ist, nochmal irgendwie in einem Bundeshaus in der Künstler Informatik, irgendwie macht Urlaub auf dem Land und dann sagt der Bauer, bei dem er da zu Gast war, zu ihm, sagen Sie mal, mit Ihren Computern können Sie nicht endlich mal aussehen, warum es in einem Silo immer zu heiß wird. Ja, das ist keine sehr präzise Spezifikation eines Auftrags. Ja. Dann hat ein Computer gar nichts zu tun. Das heißt, Sie werden sehr oft mit Menschen zu tun haben, die nur ungefähr sagen, was sie wollen, und Sie müssen dann in einem Frage-Antwort-Spiel rauskriegen, was ist eigentlich der Auftrag. Und dann ist es so, dann glauben Sie irgendwann, den verstanden zu haben, implementieren das. Und das ist nicht schlecht, wenn Sie das relativ schnell implementieren können. Das muss nicht sehr schnell laufen. Sie müssen nur frühzeitig damit zum Kunden wieder gehen können und sagen, das habe ich jetzt mal als erstes Entwurf gemacht, war es das, was du wolltest. Und glauben Sie mir, die Antwort heißt in 99% der Fälle, nee, eigentlich wollte ich was anderes. Ja, und wenn Sie dann schon die Finger rumprogrammiert haben, um das Ding besonders schnell und effizient zu machen, dann irgendwo ein paar Mikrosekunden Laufzeit rauszufinden, dann ärgern Sie natürlich, wenn dann der Kunde sagt, eigentlich wollte ich was anderes. Ja? So, und dann hängt es eben von vielen juristischen Gegebenheiten ab, wie viele Änderungen Sie bereit sind zu akzeptieren. Auf jeden Fall, wenn dann der Punkt kommt, wo man sagt, gut, das ist es jetzt eigentlich, dann würde man jetzt gerne anfangen und sagen, und jetzt beginne ich da, dann will ich nochmal Zeit reinzustecken, um das zu beschleunigen. Ja? Und dann kann ich eben, und wenn das sauber modularisiert ist, kann ich das auch tun. Wenn es nicht sauber modularisiert ist, glauben wir, dann wird der Versuch, an einer Ecke was zu beschleunigen, 15 andere Ecken falsch machen. In einem sauber modularisierten Programm kann ich dann an den Dingen weiterarbeiten, es verbessern und alles mögliche andere machen. Insbesondere kann man zum Beispiel die Robustheit steigern, indem man gewisse Fehlersituationen abfängt, die vorher nicht abgefangen wurden und. So, die programmiersprachlichen Techniken, mit denen man diese Unterscheidung, in dir ist das Interface, dort ist der Implementierungsteil, ausdrückt, sind sehr unterschiedlich. In OPAL haben wir uns entschlossen, da zwei Dokumente draus zu machen. Ein Dokument für das Interface, ein Dokument für die Implementierung, was den Vorteil hat, ich kann das eine Dokument verteilen und jeder kann es anschauen und das zweite Dokument braucht niemand zeigen. Das heißt, selbst wenn der Nutzer meines Moduls gerne wüsste, wie ich es implementiert habe, ich zeige es ihm gar nicht. Wenn Sie im zweiten Semester Java machen, werden Sie feststellen, dass die Unterscheidung dort im Wesentlichen darin besteht, dass man nur ein Dokument hat, genannt Klasse, und dort stehen vor jeder Funktion entweder private oder public dran. Es gibt noch ein paar andere Modifikatoren, aber das sind beide wichtigsten. Da steht entweder private oder public, und je nachdem, was da dran steht, ist es entweder Teil des Rundes innen oder Teil des sichtbaren Interfaces. Der Nachteil ist ganz offensichtlich, wenn jetzt ich einem Kollegen zeigen will, wie meine Klasse funktioniert, dann sagt er, schau dir mal alle Public-Operationen an, das sind die du benutzen darfst, dann liest er natürlich auch die privaten und weiß, wie ich es programmiert habe. Und das führt dann durchaus dazu, das führt dann natürlich unter Umständen dazu, dass der sagt, ich weiß ja, wie der Kollege das implementiert hat. Das ist glaube ich oben, oder? Nein, funktioniert. Das heißt, eventuell sagt er dann, okay, weil ich weiß, wie das implementiert hat, nutze ich es auch in das bestimmte Weise und dann ändert sich die Implementierung und dann sind dessen Annahmen wieder nicht erfüllt. Also das ist ein bisschen knifflig. Deswegen gibt es in Java dann auch noch eine weitere syntaktische Konstruktion, die heißt dort dann Interface, zufällig Interface, und das ist genau unsere Signatur. Das heißt, Java hat genau die Konstruktion der Signatur auch, nur der Unterschied ist, während in OPAL Sie eine Signatur angeben müssen, um eine Implementation zu machen, ist das in Java optional. Dafür kann man in den Interface wieder ein paar andere Sachen machen, die wir nicht machen können in OPAL. Also, die Sprachen unterscheiden so ein bisschen in der Art, wie sie es syntaktisch ausdrücken, aber das Konzept ist jedes Mal das gleiche eigentlich, das drunter liegt. So. Und man spricht dann bei dieser Konstruktion auch oft, das ist der Name, den Sie dann sehr oft finden an der Stelle, das hat historische Gründe, man spricht dann auch bei Rekonstruktion auch von abstrakten Datentypen. Der Name ist heute eigentlich nicht mehr so passend, das kam eben aus der Zeit heraus, Sie müssen sich vorstellen, der Programmierung, die es war die Zeit, in der die Leute Algol, Pascal und C kannten. Das heißt, erstens konnten sie dort nur ganz wenig modularisieren. Ja, es gab gar keine Konstrukte, die Modularisierung wirklich erlaubten. Und zum Zweiten hatten sie dort eben nur ganz konkrete Datentypkonstruktoren und ganz konkrete Funktionen oder Prozeduren, wie die dann heißen. Und da kam dann die Idee auf, dass man eben sagt, wir geben gar nicht Implementierung an, sondern wir sagen, hier ist ein abstrakter Datum, wir sagen, wie der Typ heißt und was ich mit ihm machen kann. Also ich liste die Namen der Funktionen auf und beschreibe textuell oder wie auch immer, was sie tun. Das war also abstrakt, das heißt, ich habe nicht die Implementierung gezeigt, ich habe nur gesagt, was es gibt. Das können wir heute präziser sagen, wir sagen, okay, wir haben halt ein Interface angegeben und dazu die Implementierung. Historisch ist es aber so entstanden, Sie müssen sich vorstellen, solche Prozesse entwickeln sich langsam. Ja, die Leute, das hat wirklich mit der Historie zu tun. Ganz am Anfang hatten sie wirklich die Röhrenrechner. Und da haben sie Maschinenbefehle eingegeben. Da haben sie gesagt, wirklich an der Speicheradresse 278 schreibst du für das Typmuster 011010 rein. Und das hat man Zeile für Zeile hingeschrieben. Auf der Ebene hat man programmiert. Irgendwann hat man dann gelernt, da könnte man eigentlich sowas wie Funktionen, Prozeduren draus machen. Man hat nicht gesagt, ändere den Instruktionscounter auf Adresse 2888 und dann machte er, was dort stand, sondern man hat dann irgendwie gesagt, okay, das heißt Go to Label 5. Und Label 5 war die Adresse 2888. War ein Riesenschritt, weil man jetzt plötzlich im Rechner erstmal Label 5 in die Zahl übersetzen musste. Da braucht man ein Programm genannt Compiler, der das macht. Das waren eigentlich elementare Assembler. Dann hat man irgendwann verstanden, eigentlich gibt es so Muster wie Schleifen oder Verzweigungen. Dann hat man diese Sprachkonzepte eingeführt. Dann hat man irgendwann festgestellt, die Idee der Funktion oder Prozedur. Das waren immer Entwicklungen, da muss man erst verstehen, was passiert da eigentlich, was ist das Gegenstück dazu. Und dann hat man wieder ein Stück verstanden und dann entstand eben Algol, das habe ich gesagt, Ende 50er, Anfang 60er Jahre, entstand das alles. Dann hat man eben Prozeduren verbunden gehabt. Dann kriegt man plötzlich, bis dahin haben Prozeduren alle auf irgendwelchen langen Speicherbereichen, auf Bitmustern gearbeitet. Dann kriegt man mit, da kann man so Datenstrukturen machen. Tupel. Varianten. Ja. War eine grandiose Erkenntnis, die dann Algol und Pascal umgesetzt wurde. Dann habe ich bis heute nicht verstanden, was das geht. Ja. Na, ist großartig. Aber Gott ist einfach rund um den Array entstanden. Die machen halt Vektoren, Matrizen, das kann der Lutti nicht. Ja. Ist einfach eine Spezialsprache für diese Themen. Und so weiter. Und dann hat man eben irgendwann verstanden oder begonnen zu verstehen, wie diese Modularisierung funktioniert. Dass man Dinge zusammenpacken muss, dass man die kapseln muss. Dann hat man verstanden, dass dann offensichtlich man die Idee, wie ist es implementiert, trennen muss von dem, was kann ich damit tun. Und genau in dem Zeitpunkt, als man das verstanden hat, historisch, das waren die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts etwa, da ist eben, haben wir gesagt, okay, wir abstrahieren von den konkreten Datentypen, da kommt das Wort noch her. Heute wird man das Wort eigentlich nur noch bedingt benutzen, obwohl es in fast allen Beschreibungen der Objektorientierung noch benutzt wird. Heute sagt man, gut, wir haben eben Module, die ein Interface und eine Implementierung haben. Und inzwischen geht man noch weiter, und ich kann diese Modularisierung weitertreiben, dann gibt es noch Packages und so weiter, das kann man alles noch ein Stück weiter treiben. Es gibt Typ, Klassen und. Also die Entwicklung ist kontinuierlich am Fortschreiben und sozusagen und alte Begriffe werden dann einfach irgendwann durch modernere Begriffe ersetzt, weil man genauer verstanden hat, worum es eigentlich geht. Das heißt, wenn wir also so ein Modul machen, dann geben wir grundsätzlich irgendwie, in welcher Notation auch immer, die Schnittstelle an, das Interface und in einer geeigneten Notation den Loop. Bei uns in Opal heißt das eine eben Signature, und das andere Implementation, in anderen Sprachen heißen die anders, sind aber im Prinzip das gleiche. Und dann habe ich gesagt, damit, dann gibt es eben so ganz kleine technische Probleme, zum Beispiel, dass eben dieses musterbasierte Definieren nicht nur in der Implementierung klappt, wo ich ein Data-Konstrukt habe, sondern auch für den, der meine Struktur benutzt, muss ich im Interface so eine ähnliche Konstruktion bereitstellen, muss die Konstruktorterme auch im Interface als Konstruktorterme ausweisen. Und das macht man eben durch eine Type-Deklaration. Ehrlich gesagt, rückblickend, wir hätten eigentlich das Schlüsselwort Type auch in der Signature verwenden und in der Implementierung oder in beiden Data. Dass wir zwei verschiedene Schlüsselwörter benutzt haben, ist eigentlich blöd gewesen. Der Compiler hätte es auch auseinanderhalten können, wenn wir es in den beiden Teilen mit kleinen Schlüsselwort gemacht hätten. Weil das eine eben in der Signature steht und das andere in der Implementation, aber klar, wer er ist. Haben wir aber gemacht, weil es in ML auch so hieß, haben wir es halt so abgekuppelt. Wobei ein bisschen anders, aber unter dem Zieler, die machen es auch genau, dass sie das unterscheiden von den Bezeichnungen her. Wichtig ist noch, das haben wir aber alles in der letzten Woche schon gezeigt, und das ist auch nicht so essentiell, dass ich es heute nochmal durch langes Hinschreiben wiederholen möchte. Genau genommen ist es, was sie in der Type-Konstruktion, in der Signatur schreiben, ist eigentlich so ein bisschen ein Fake. Die Konstruktor Operationen, die Sie in der Type-Deklaration als Konstruktoren schreiben, müssen gar nicht unbedingt Konstruktoren innen drin sein, in der Data-Konstruktion. Die können Sie auch anders machen, es reicht, wenn Sie eine solche Funktion implementieren und die zufällige Testfunktion. Ja, mit dem Fragezeichen. Die können Sie aber, intern können Sie diese Sorte anders mit Data deklarieren. Ich habe Ihnen das vorgeführt bei der Sequenz, wo ich gesagt habe, wir machen Sequenz mit Const und Empty. Und dann gibt es noch so eine Funktion wie Length, die aber leider sehr auch nicht zu berechnen ist. Und intern in der Implementierung machen wir die Sequenz anders. Wir machen das als Paar aus einer natürlichen Zahl, die die Länge ist und die eigentliche Liste. Und da muss ich nur aufpassen, die zusammenfassen. Das heißt, der Data-Konstrukt ist ein anderer wie der außen gezeigt wird. Das kann man machen. Trotzdem kann ich dann draußen musterbasiert programmieren. Ja, das ist natürlich ganz angenehm, dass man diese Möglichkeit des Umschaltens hat. So. Soweit, so gut. Das heißt, Wir haben jetzt dieses Konzept der Musterbasierung. Jetzt müssen wir uns aber nochmal mit einem Begriff befassen, den ich schon, als wir über die Funktion oder Ordnung gesprochen haben, benutzt haben. Wir müssen hier noch kurz reden über Polymorphie. Oder, wie es dann oft auch heißt, generische Strukturen. Oder natürlich, um das alte Wort auch zu benutzen, generische abstrakte Datentypen. Und Sie werden, wenn Sie dann im nächsten Semester Java lernen, werden Sie dort den Begriff der generischen Klassen antreffen und sind genau das gleiche Spiel. Was steckt dahinter? Sie erinnern sich, wir hatten gearbeitet, als wir über die Funktion höherer Ordnung sprachen, da habe ich Ihnen zusammen gesagt, dass ich eigentlich so eine Funktion wie die Identität, die kann ich dann einführen als Nacht bei Nacht, oder ich kann sie einführen als Identität Real by Real und so weiter, beliebig viel. Und egal wie ich sie hinschreibe, Definition sieht immer gleich aus. Def int ist gleich, machen wir es mal Lambda, oder so Lambda x.x. Und ähnlich konnte ich es machen mit so einer Funktion, wenn Sie sich erinnern, wir hatten irgendwann das eingeführt, ich schreibe es gar nicht in den Geräten, alle hin an der Stelle def. Wir hatten sowas eingeführt wie f hoch n ist gleich, und dann hatten wir sowas gesagt wie if n gleich 0, dann it, else, sind quetschen hier, sorry, sieht blöd aus, ansonsten f komponiert mit f hoch n minus 1. So. Und das geht auch, das Funktion, was war die Funktionalität von f? Das funktioniert für ein f, von f, Entschuldigung, das Wort das hier. Das kann entweder eine Funktion real by real, Kreuz, nach, und so weiter. Man sagt, das kann ich mit Pool nach Pool machen, mit Int nach Int, mit Nat nach Nat. Und es ist immer der gleiche Algorithmus. Und dann habe ich damals gesagt, naja, kommt Leute, das machen wir anders. Dann drücke ich aus, dass es für beliebige geht. Bei mir kommt es etwas lauter an, als ich selber. Sorry, ich blockiere das. So, das heißt, was wir hier machen, ist, wir schreiben einfach von Git. Und jetzt kommt eben dieser Trick, ich sage, dann schreibe ich einfach Alpha, Pfeil, Alpha. Und Sie wissen, für Alpha kann ich jeden beliebigen Typ einsetzen. Und genauso habe ich gesagt, machen wir hier auch. Von dieses Powerzeichen. Und das geht eben Alpha, Pfeil, Alpha, Kreuz, nach, nach Alpha, Pfeil, Alpha. So, das ist so ein kleiner Workaround gewesen. Einfach so pragmatisch, wir haben gesagt, ich schreibe das nur einmal hin. Nenn das Ding Alpha Pi Alpha oder Alpha Kreuz Beta nach Gamma Pi Delta oder was auch immer. Und wir sind uns überein, ich kann für die Dinger beliebige Typen einsetzen und es ist immer eine reguläre Aktivisierung. Und entscheidend ist, denn es ist jedes Mal die gleiche Definition. Das heißt, ich benutze im Rund nichts, was spezifisch für Nacht oder Real oder Penetration oder Pool oder Int wäre. Das ist entscheidend, ist der gleiche Logos, die gleiche Definition, die für viele, viele Typen funktioniert. So, dieses ist in der Form zum ersten Mal systematisch in der Sprache ML erkannt worden. Und im Wesentlichen ML von in Edinburgh von Milner entwickelt worden und seinen Mitarbeitern und Doktoranden. ML steht interessanterweise für Meta-Language. Und das weiß heute fast niemand mehr. Weil das ist einfach eine, Funktion, eine der ersten wirklich guten Funktionen an Programmiersprachen gewesen. wenigsten wissen, wo das Meta eigentlich herkommt. Was die eigentlich gemacht haben, die hatten ein computergestütztes Beweissystem, also manuelle Beweise machen sollten, geschrieben. Und die Sprache, die sie entwickelt haben, diente eigentlich dazu, die Beweise, die Strategien zu formulieren. Also, wenn die das Aktion machen, dann wenn die das Aktion machen, dann wende die Regel an und das wiederholst du so lange, bis solange noch etwas machbar ist. Also, die brauchten eine Beschreibung, um Beweistaktiken zu formulieren. Und das haben sie in der Metasprache gemacht und dann so irgendwann festgestellt, ist eigentlich eine Programmiersprache geworden, eine komplette. Und irgendwann war das Beweissystem drunter vergessen worden und die Sprache als solche wurde wirklich populär. So, und Milner hatte eben genau dieses Problem entdeckt, was wir hier eben so pragmatisch gelöst haben, hat das in ein Typisierungskonzept gepackt, hat richtig gesagt, da machen wir ein systematisches Typkonzept drauf. Das heißt, das ist nicht ein Workaround, wie ich das bisher eingeführt habe, sondern das ist etwas, was ich in der Sprache wirklich als Signatur angeben kann und wo der Compiler auch Typprüfungen damit macht. Und dieses Typsystem, das hat eine ganze Reihe von technischen Komplikationen, ist auch nach Milner benannt worden. Allerdings heißt das in der Literatur inzwischen Hindley-Milner-Typsystem, weil sich herausstellt, dass unabhängig von Milner Hindley den gleichen Algorithmus zur Typprüfung entdeckt hatte. Also es kommt einfach vor, dass zwei Leute an verschiedenen Orten miteinander genau die gleiche Lösung zu einem bekannten Problem finden. Und dann wird die Lösung halt nach beiden benannt. So, das heißt, hier ist dieses jetzt systematisch gemacht. Und das heißt, man kann solche Dinge hinschreiben. Aber jetzt entsteht ein neues Problem. Und dieses neue Problem besteht darin, also ich habe es ja schon öfter geklärt, wir reden über ASCII-Terminals. Und da gibt es zum Beispiel kein Alphabetagramma. Ich muss die Dinge also wiederum als ASCII hinschreiben. Also ich könnte hinschreiben ALPHA. Statt von seinem Alpha oder Data. Und jetzt ist die Schwierigkeit, ja, woher weiß ich eigentlich, dass dieses Data ein generisches Symbol ist, das ich durch beliebige echte Typen ersetzen kann, während daneben das NAT ein ganz konkreter Typ ist, der nur dieses NAT ist und kein anderes. Sprich, wie unterscheide ich die Variablen von den Konstanten? Problem haben wir immer. Ja, in der Programmierung, bei Funktionen haben wir das gemacht, na gut, ich schreibe einfach NAT davon hin. Wenn ich sage Lambda x, y, dann weiß ich, dass die beiden Variablen und weil vor Pi kein Lambda steht, muss Pi irgendeine Konstante sein, die irgendwo deklariert ist. Würde ich Lambda Pi schreiben, wäre es eine Variable, eine ziemlich dämlich benannte Variable. Ja, weil man soll nie Variablen benennen mit dem Namen von Standardkonstanten, das verwirrt den Leser beliebig. Ja, das ist aber einfach nur geschmacklos, aber nicht falsch. Ja, während Lambda x, y, das ist okay. Dann gibt es so tolle Dinge, wenn Sie irgendwelche, was gibt es da alles, diese Scripting-Sprachen anschauen. Was haben die Leute alles für Ideen? Ja, wenn Sie Variablen schreiben, schreiben dann Dollar vorne hin. Dollar, Data, dann war es eine Variable. Wenn Data steht, muss es eine Konstante sein. Beliebt ist auch Hashmark oder Pound, oder wie es manche nennen. Ja? Oder ein Stern vorne hin schreiben. Und dann Stern und Doppelstern heißt wieder was anderes. Und dann ist es mal ein Point oder so. Die Leute denken sich die ersten Tricks aus, mit denen man Namen generiert, und so richtig unterscheidet zwei Namen voneinander. Aber eigentlich sind das alles ziemlich blöde Workarounds. In der Typtheorie wird dann auch der Ausweg gewählt, dass man dann so Notationen nimmt, wie etwa, man könnte Lambda nehmen, also eine Idee wäre, also jetzt muss ich aufpassen, dass ich sage, das sind jetzt nicht. Also die Frage, machen wir ein neues Teil draus. Problem, wie unterscheidet man generische Typvariablen, so heißen die dann, von konkreten Typen. So, also, Beispiele für Ideen. So, was gibt es da für Beispiele? Also, eins ist eben Spezialname. Bleiben wir bei unserer Funktionalität. sage einfach, bleiben wir bei diesem Head hier, das geht hier Dollar Beta nach Dollar Beta Kreuz nach Dollar Beta nach Dollar Beta. Ja, also wird einfach ein Dollar von hingeschrieben und damit ist Beta so ein Typ Variable und nach hat kein Dollar, ist schaulich. Ja, wenn Sie das mal im größeren Umfang lesen, weil Sie müssen dann eventuell in den ganzen peinlichen Scheiben immer dieses Dollar Beta mit benutzen. Ist also nicht ganz so toll. Zweite Möglichkeit, wir machen es so ähnlich wie mit Lambda, aber aus irgendwelchen Gründen haben die Leute nicht nochmal Lambda nehmen wollen. Dann wird zum Beispiel Folgendes gemacht, dass gesagt wird, okay, wir schreiben statt Lambda jetzt Pi. Dann ist die Frage, wie schreibt man Pi auf dem ASCII-Terminal? Detail, wollen wir uns nicht groß mit befassen. Ich sage Pi Data dot und dann sage ich Data by Data nach NAT nach Data nach Data. Ist durchaus interessant, manche Leute schreiben auch an der Stelle statt in Pi zum Beispiel ein Großlambda dort und dann geht es genauso weiter. Also irgendeine andere Notation einführen. Man könnte auch sowas machen, dass man statt diesem P-Data dort eine, das wird glaube ich in nicht in Erlangen, in anderen Sprache habe ich vergessen, wer das gemacht wird. Wird dann zum Beispiel so gemacht, dass man sagt Data und dann hier einen anderen Pfeil benutzt. Data, Pfeil, Data. Ups, Kreuz hatte ich gerade, glaube ich, genommen. Kreuz nach Data, nach Data. Das ist, wenn man die Philosophie anschaut, wie gesagt, dieser Pfeil intensiviert aus der Mengenlehre. Das ist der Unterschied. Der normale Pfeil sagt, hier wird die Menge A in die Menge B abgebildet. Und wenn Sie dann ein einzelnes Element x sagen, x wird nach 2x abgebildet, dann machen Sie diesen zweiten Pfeil. Und da, das kann man als Analogieschluss beschreiben. Und so weiter. Das heißt, es gibt hier eine ganze Menge Notationen, die hier vorgeschlagen werden. Oder man sagt auch das gibt es, dass man sagt, ich schreibe da halt einfach Data hin und der Compiler merkt schon an der Art, wie ich es benutze, was es ist. Ja, man wird ja einfach als ein Name nutzen, aber aufgrund des Kontextes, so wie bei Pattern-Based Definition, also wo ich die Konstruktorfunktion habe und sage, die Teile, die dann zugekommen müssen, die Variablennamen gewesen sein, weil sie nirgends anders deklariert wurden. Also jetzt eine ganze Menge Lösungsvorschläge dazu. Was Sie sehen, ist immer das Gleiche, ich muss irgendwie die Dinge auszeichnen und sagen, die sind jetzt, also das Data ist die Variable, ist der generische Anteil, also Data ist das, was ich dann durch beliebige Typen ersetzen kann, während das NAT ist ein echter Typ, der NAT ist und gegen nichts anderes. So, da können Sie die Literatur durchgehen und da hat so jede Programmiersprache ihre eigenen Ideen dazu entwickelt. Was wir aber noch jetzt als zweiten Teil noch mal gemacht, also wir in Opal müssen halt auch eine Notation dazu finden und die zeige ich Ihnen jetzt gleich. Was wir in Opal dann noch zusätzlich gemacht haben, war, da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, aber was passiert ist, wenn Sie diese Art Polymorphie machen. Das heißt, dann machen Sie jede einzelne Funktion polymorph. Stellen Sie sich vor, Sie sagen, ich habe den Typ List of Anything, also List of Alpha. Ich bleibe mal bei meinen griechischen Buchstaben, um immer die generischen auszuwählen. Wenn ich also List of Alpha habe, dann heißt es, dass ich eben Listen von NAT, Listen von Real, Listen von String, Listen von Customer, alles mögliche aufbauen kann. Und es bedeutet aber natürlich jetzt, dass ich bei jeder Operation auf Listen dieses Alpha mitschleppen muss. Also ich habe eine Funktion Length, die geht List Alpha nach NAT. Ich habe eine Operation Concatenate, die geht List Alpha, Kreuz List Alpha nach List Alpha. Zusammenkriegen von zwei Listen. Ich habe eine Funktion Liste umdrehen, also rückwärts. Revert, List Alpha nach List Alpha. Und dann kriege ich eine ganze Menge vor, Sie haben so eine Signatur. Und diese Signatur hat dann 15 Operationen, die Sie für Listen dem Benutzer zur Verfügung stellen wollen. Und in jeder einzelnen von denen müssen Sie irgendeinen dieser Notationen, einen Tricks, welchen immer Sie aufgehoben haben, hinschreiben, vorne an das Alpha angeben. Das ist ja immer das gleiche Alpha. Das heißt, Sie müssen an jeder Funktion das wiederholen. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir das nicht so, dass wir einfach am Anfang einmal schreiben, da gibt es diesen generischen Namen Alpha und der gilt dann für Alpha. Und das ist die Variante, die wir noch mal gemacht haben, aber ich sage es Ihnen auch dieses hat den einen oder anderen Nachteil, also die eierlegende Wollmilchsau oder die Silberbulle, wie die Amerikaner sagen, gibt es nicht, es gibt nicht die eine Lösung, die alles erschlägt. Ich mache es mal an Beispiel. Wie das dann aussieht, ich fange mal an, Signature. Pair. Das ist wohl das Simpelste, wie man generisch zeigen kann. Ich mache Paare mit einer ersten und einer zweiten Komponente. Wenn es real ist, dann kann das Point oder sonst irgendwas sein. Und dann zeige ich hier den Sort Alpha, Sort Beta. Und ich bleibe mal, stellen Sie vor, das müsste ich jetzt auf dem ASCII-Terminal schreiben als A, L, P, H, A und B, E. Na, mache ich. Bevor ich zu quatschen, kann ich es auch gleich machen. Einfach, glaube ich. Alpha, Beta. So. Dann führe ich ein, ich will ja musterbasiert programmieren können, also sage ich jetzt Type Pair ist gleich, jetzt kommt der Konstruktor, der heißt in dem Fall wie der Typ auch, wie die Sorte. Und dann kommt hier First vom Typ Alpha, Second vom Typ Beta. Was wir sehen, ist diese Eigenheit von Opal, übrigens nur nebenbei bemerkt, es geht in fast keiner anderen Programmiersprache, dass Identifier mit einer Ziffer anfangen. Normalerweise heißen ein Identifier mit einem Buchstaben anfangen. Das ist eine Besonderheit, also in Java sind das ja wieder nicht erlaubt. Bei uns geht das, ist aber weder bedeutend noch kritisch. War einfach, wir haben uns irgendwann mal gedacht, wieso, wir machen es eigentlich nicht. Es gibt aber auch wenig andere Anwendungen als diese eine, die hier gerade auf Whiteboard steht. So, außerdem führe ich jetzt noch ein, Selektoren habe ich schon, jetzt mache ich noch selektiv, damit ein bisschen was passiert. Bin noch gar nicht bei der Implementierung. So, Set 1 nimmt ein Pair und ein Alpha und liefert mir wieder ein neues Paar und Set 2 nimmt ein Pair und ein Beta und liefert mir ein Pair. Und jetzt kommt dann dazu gehörige Implementation Pair. So, und hier muss jetzt einfach das angeben, wie das alles konstruktiv gemacht wird. Da geht es eben dann zu dem Typkonstruktor, den entsprechenden Data, der hier, wie es häufig der Fall ist, eine Kopie von Data, aber das habe ich Ihnen schon gesagt, das muss nicht zwingend so sein, ist aber in der Praxis in 95% der Fälle so. Und jetzt muss ich Ihnen die Definitionen für Set 1 und Set 2 angeben. Also Set 1 von Pair von, und jetzt die erste kommen gar nicht so ein syntaktisches Spielchen, dass ich es dann auch nicht angeben muss. Und das ist gleich Pair von x, b und entsprechend Set 2 von Pair von a, und weil ich den zweiten nie brauchen werde, gebe ich dem auch keinen Namen. Und das ist einfach ein neues a, y. So. Also das ist ungefähr das Banalste, was da will ich auf ihn. So, das ist so ungefähr das Elementarste, was ich mir an Beispiel vorstellen kann, um sowas zu machen. Die Schwierigkeit, die ich jetzt habe, ist folgende. Wenn Sie sich vorstellen, ich hätte hier diese Struktur der natürlichen Zahlen eingeführt. Machen wir es doch mal so, dass ich sage, die natürlichen Zahlen, die sind zwar, wissen wir alle, in der Bibliothek auf Arabica vorliegt, und zwar deswegen, weil sie auch die Maschinenarithmetik schützen. Aber nehmen wir mal an, ich würde die natürlichen Zahlen selber einführen. Oder machen wir ein Spielchen sogar. Ich nehme die rationalen Zahlen, dass es nicht so artifiziell aussieht. Und führe hier ein Pi Rad ist gleich, oder nein, halt, mach es noch anders, um es noch deutlicher zu machen. Ich gebe keinen, nicht so ein Typen, sondern ich führe wirklich ein Sort Rad. Dann führe ich eine Funktion ab, die geht Rad, Kreuz, Rad, nach Rad und so weiter. Und so weiter, dann gibt es irgendwo eine Implementation drunter. Und da passiert auch irgendwas. So, worum es mir geht, ist eigentlich, mir geht es nicht um diese Implementation, mir geht es um Folgendes. Ich habe hier Sort Rad stehen und ich habe hier Sort Alpha und Sort Beta stehen. Die Idee, die ich habe, ist auch anhand der Beispiele evident. Rad ist kein generischer Typ, keine generische Sorte, sondern Rad ist die Sorte, die ich definieren will. Alpha, Beta sollen für beliebige stehen. Wo sehe ich das? Also wieder mein Problem von vorhin, schreibe ich das vor Pi oder schreibe ich sonst irgendwas davor. Und wir sagen, eigentlich kommt ja dann der nächste Punkt, dass ich sage, wenn ich jetzt ein Pair aufbauen will, ich will jetzt Pair von Real Kreuz Nut machen. Das heißt, ich will jetzt wirklich Pärchen aufschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt hergehen will und will zum Beispiel sagen, irgendwie will ich irgendwo Implementation, irgendwo gab es eine Signatur natürlich, interessiert mich jetzt auch nicht so, sondern mein Program. Und jetzt muss ich irgendwo sagen, Import, und jetzt muss ich sagen, ich brauche Pärchen. Import Pair, und jetzt hätte ich gern ein Paar von Real Kreuz Nut. Und dann möchte ich noch gern ein paar Real Kreuz Real. Und dann sagen wir, das kennen wir eigentlich schon, wenn wir Funktionen haben, haben wir einfach Parameter angegeben, um die dann mit Instanzen zu versehen. Und damit die unterscheidbar werden, müssen wir jetzt hier eckige Klammer nehmen. Das heißt, jetzt möchte man sagen, pair real int und pair bool annotation. Mit anderen Worten, ich möchte sagen, ich möchte jetzt Pärchen von Real und Int haben und ich möchte Pärchen von Bool und Denotation haben. Und dazu muss ich halt dann irgendwo sagen, das sind Parameter. Und der einfachste Trick, den man hat, ist, den kennen wir aber schon, ich sage hier Alpha und Beta. Mit anderen Worten, das ist von der Notation her wie die musterbasierte Definition. Definition Fakt von N, Fakultät von N ist gleich. Ja, definiert Summe von Sequence ist gleich. Ich gebe einfach den Namen in diese Form an als Argumentliste. Und das genau mache ich hier. Das heißt, in dem Moment, dadurch, dass ich Alpha, Beta als Parameter der Struktur Pair angebe, sage ich, okay, das sind die Parameter. Und dann kann ich es eben beliebig instanzieren. Ja, und dann muss ich eben sagen, noch Import completely habe ich jetzt nicht zu Ende geschrieben. Also Sie wissen, da muss noch ein completely oder ein only irgendwas dahinter. So, der Vorteil ist, wie Sie hier sehen, dass ich hier an den ganzen Teilen, die hier rumstehen, also diese diversen Definitionen und Unangaben, ich Alpha und Beta nicht immer in irgendeiner dieser Notationen mit einem Pi vorne dran als generisch klassifizieren muss. Die sind für die gesamte Struktur als generisch klassifiziert. Als kleine syntaktische Erleichterung erlaubt Opal, dass Sie sich jetzt entscheiden können, Sie können hier unten, je nach Geschmack, die nochmal wiederholen oder es auch bleiben lassen. Das heißt, den grünen Teil können Sie schreiben, wenn es Ihnen Spaß macht, Sie müssen aber nicht. Ja? Von der Lesbarkeit, das machen wir ganz praktisch, die nochmal angegeben zu haben, aber in der Signatur steht es auch schon, wenn Sie dort was anderes hinschreiben als in der Signatur, steht dann Maulter vom Teil ab. Also wenn Sie es hinschreiben, muss es Ihnen aushalten. So. Und damit bin ich jetzt an der Stelle angekommen. Jetzt kann ich das alles sauber durcharbeiten. Ich sage Ihnen gleich
Jetzt, dass wir diesen Vorteil, also hier müssten wir normalerweise, wenn ich in ML-Stil bin, wie sozusagen ein paar Folien vorher, da müsste ich an den Stellen Type, den beiden Funds, den Data und den beiden Devs, also nee, wobei, bei denen nicht, aber bei den Data und den beiden Funds müsste ich jedes Mal Alpha, Beta vorne hinschreiben. Pi, Alpha, Beta und dann geht es weiter. Das habe ich mir erspart, wenn ich einmal oben Alpha und Beta angegeben habe. Da haben wir Schreibarbeit gewonnen. Es gibt aber auch eine Stelle, die wird noch kommen im Laufe der Zeit, da werden wir bei unserem Ansatz mehr schreiben müssen als die anderen. Ja, da können die ML-artigen Polymorphiebeschreibungen glatter arbeiten als wir. Also da zahlen wir auch einen Preis. Das meine ich mit vorhin, es gibt keine Silver Bullet. Das heißt, wenn ich an der einen Stelle Notation gewinne, verliere ich es an der anderen wieder. Wir werden auch eine Stelle antreffen, wo wir wieder was verlieren. Ja, das lässt sich ja nicht vermeiden. Das ist jedenfalls die Variante, die wir halt gewählt haben und mit all ihren Vor- und Nachteilen. So, da will ich mich jetzt nicht groß damit aufhalten weiter. Das können wir jetzt stundenlang durchspielen. Ich will eigentlich nur eine der Stellen, wo das wirklich praktisch, die ich auch schon erwähnt habe, angeben, weil wir die öfter benutzen, wenn wir die einmal dastehen haben. Das ist etwas, was man immer wieder brauchen kann. Da haben wir letztes Mal schon gesprochen. Ich will es jetzt aber nochmal als Illustration komplett machen. Ich führe eine Struktur namens maybe Alpha ein. Und gestatten Sie, dass ich jetzt wirklich das Alpha so schreibe. Ich habe keine Lust, immer A, N, P, H, A zu schreiben. So, und dann gibt es hier eben die Sort Alpha. Und es gibt einen Teil maybe. Und dieser Teil maybe, der ist entweder okay, und dann gibt es einen Wert vom Typ Alpha oder er ist fail. Wenn Sie Spaß haben, können Sie dort noch eine Denotation, eine Message angeben, aber ich mache es einfach nur so. Und die Implementation ist so trivial geht es gar nicht. Von maybe Alpha, und wie gesagt, ich habe gesagt, ich wiederhole es eigentlich ganz gerne hier in der Implementation. Und dort wird einfach eingeführt, Data, maybe, ist, dann steht da genau das gleiche, okay, value Alpha, oder fail. Und das, mit dieser kleinen Signatur, haben wir jetzt die Möglichkeit, an allen Stellen, wo wir eben Algorithmus haben, der, was uns oft passieren kann, entweder ein Ergebnis bringt oder auch ein Fehler läuft, kann ich das dann sozusagen statt real, bringe ich eben maybe real als Ergebnis raus und kann dann nach der Anwendung nachfragen, war es okay oder fail. Ja, so kann man in einem Algorithmus, der potenziell auf Fehlersituationen läuft, die Fehler eben dann beschreiben. Das ist ein ganz nützliches Ding. Das heißt, in der Bibliotheca Opalica übrigens Option, ich habe hier den Namen von Hesse genommen, weil ich ehrlich gesagt maybe besser finde als Option. Ich habe einfach einen falschen Namen genommen. Aber in der Bibliothek auf Palika finden Sie dieses Teil unter dem Namen Option. Vielleicht hätten wir irgendwann mal maybe einführen sollen als Synonym für Option, dann wäre es in Frage. Das haben wir vergessen. Aber ja, das ist, in dem Fall haben wir hier die Hesse-Terminologie übernommen, statt die Original-Opal angestellt. So, und da kann man jetzt das stundenlang durcharbeiten. Ich will jetzt dieses Maybe hier in die Anwendung gar nicht groß zeigen. Stattdessen möchte ich jetzt zu der ersten Struktur gehen, die uns jetzt ein bisschen beschäftigen wird. Und die habe ich jetzt schon 20 Mal erwähnt. Deswegen wird es Zeit, dass wir es alle nicht machen. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal an mit der Signature. Sequence von Alpha. Die hat eben Sort Alpha. Und ein Teil Sequence, der ist entweder empty, und das schreiben wir so, oder er ist dieses Cons, und dann sagen wir first ist Alpha und rest ist Sequence. So, das hier ist empty und das hier ist Cons. Also was wir gemacht haben, wir wollen das Ganze erstmal als Infix-Notation schreiben und da bieten sich dann eben solche Symbole anstelle der langen Wörter cons und empty an. Kann man drüber schreiben, ist eine reine Geschmacksfrage und da will ich jetzt auch nicht groß drüber diskutieren. Und dann geht es eben weiter ganz viele Operationen und entsprechend sieht dann die Implementation. Von Sequence Alpha, so als dass wir eben ein Data-Konstrukt haben. Sequence ist gleich, der sieht dann halt ganz genauso aus, First Alpha und Rest Sequence. Sondern wo jetzt hier oben lauter Punkte kommen, kommen hier unten die entsprechenden Tests dazu. Diese Struktur wird in vielen anderen Programmierspannen als List statt Sequence bezeichnet, auch wieder so eine Geschmacksfrage, wie man die hier nennt, können wir Listen nennen, Sequenzen nennen, wie es uns Spaß macht. Was wir auch sehen, das ist einfach eine Konvention, der wir gerne nachgehen in Opal, dass die Signal, dass der Name der Struktur, in dem Fall Sequence, genauso heißt wie der Name des primären Typs, der dort deklariert wird, nur das eine Scheibe groß, das andere klein. In Java wird das so gemacht, dass die Aussagen, die Struktur heißt wie der Typ, nur nennen wir es nun dann Class statt Struktur, und sie sagen, weil die immer gleich heißen, brauche ich den Typen gar nicht angeben, sondern der Klassenname oder Typname ist der gleiche. Die haben nur einen Namen, das heißt, da gibt es hier, das sind natürlich nur einen Typ, der da auch deklariert wird. Das heißt, wenn Java wird praktisch der Strukturname und der zugehörige Typname identifiziert miteinander. Ist das Gleiche. Auch das hat einen hohen Nachteil. So, was wir jetzt machen wollen, ist einfach über diesen Sequenzen beliebige Mengen Operationen einzuführen. Wenn Sie in eine Sprache wie Haskell reingucken, dann werden Sie feststellen, ich habe Ihnen schon gesagt, Programmiersprachen haben so, oder Programmierparadigmen haben für sie typische Datenstrukturen. Also im Fortran ist typische Array. Überhaupt in invertierten Sprachen. Pascal Allgäu hat als die Datenstruktur den Array. Funktionale Programmiersprachen haben typischerweise als die Datenstruktur die Liste oder Sequenz. Und deswegen gibt es dann auch für Zahlennotationen. Haskell können Sie Sequenz angehen, indem Sie immer eckige Klammer ausführen schreiben. Das wird dann automatisch eine Sequenz. Das heißt, Sequenz ist eingebauter Typ. Wir lokal müssen deklarieren und dann importieren. Hat den Vorteil, dass wir den halt austauschen können nach eigenem Gusto. So, und jetzt müssen wir uns halt ganz viele Operationen anschauen. Und so die klassischen Operationen, was es da halt gibt, ist dann zum Beispiel, und es gestatten Sie, dass ich die immer, also was jetzt hier für die drei Pünktchen kommt, halt, dann hier diese drei Pünktchen, das fangen wir jetzt halt mal an, uns ein bisschen genauer anzugucken. Also zum Beispiel könnte ich da jetzt einmal machen, tun, length. Die geht jetzt Sequence nach nach. Und dann entsprechend def length, und das ist so langweilig, dass ich es nicht hinschreibe, length von s ist gleich und so weiter. So, da können wir jetzt ganz viele nützliche Funktionen machen. Viele von denen können Sie im Buch oder im Skript nachlesen. Ich mache deswegen jetzt die, die Sie nachlesen können, nicht, sondern mache einfach ein paar andere, die da nicht stehen. Ja, weil, wozu soll ich die abschreiben, die eh schon im Buch drin stehen? Machen wir einfach andere, schwerer sind die anderen auch nicht. Und vielleicht erwische ich auch die eine oder andere, die auch schon, die Sie auch danach lesen können. Also nehmen wir ein Beispiel, zum Beispiel eine Funktion all different. Die nimmt eine Sequenz von Alpha, wir sind ja immer noch in dem Bereich, wo ihr Signature zur Alpha, das ist immer über Alpha, und all different und geht nach Bool. So, und die Definition sieht so aus, also was ich will ist, die Beschreibung würde man bei Marvis so sagen, für alle IJ gilt SI ungleich SJ, wenn ich einfach mit SI, SJ die durchnummerierten Elemente des Events bezeichnen würde. So ist es mein maliger Schreib. Ja, keine zwei sind gleich. So, wie kann man all different programmieren? Ich sage all different von empty, Das ist offensichtlich true. In der leeren Sequenz sind je zwei verschieden. Klar wieder, es gibt keine zwei, also gilt die Eigenschaft. Und Definition. All different, und jetzt sehen Sie dieses Musterbasierte, wenn ich hier habe x composed rest. Übrigens, Sie dürfen hier nicht rt schreiben, weil rt ist eine bekannte Funktion und es kann keine Variable sein, da beschwert er sich. Ja, weil rt ist ja, wenn Sie nachgucken, rt ist hier definiert als ein Selektor, und wenn Sie deswegen das Ding da unten rt nennen würden, würde sagen, nee, das ist ein Selektor, das gibt schon das Teil. So. All different von x und rest, der sagt jetzt einfach Folgendes. Der sagt, not x ist im rest und all different rest. Ja, das heißt, das x darf nicht drin sein und die anderen müssen untereinander auch verschieden. Fertig. Das ist in, ist auch eine rekursive Definition, x in empty ist false und x in a cons rest ist x gleich a oder x in rest. Ja? So. Also, das ist eine sehr einfache Konstruktion. Wobei immer, was immer passiert ist, dieses Teil hier ist immer in der Signature, wenn ich es denn machen wollte, und die hier, die Devs sind dann jeweils in Implementation. Also so wird das jetzt oben aufgeteilt, so kann ich den Typ Stück für Stück größer machen. Und diese, nicht den Typ, die Struktur. Anderes Beispiel von der gleichen begeisterten Kommunikation. Funktion revert. Die geht Sequence nach Sequence. Die Definition revert von empty ist nicht überraschend die lineare Sequenz. Die Definition revert von x cons rest. Ja, wie kann ich die definieren? Wenn ich 1, 2, 3, 4 umdrehen willst, was es 4, 3, 2, 1 heißt. Naja, dann muss ich offensichtlich revert rest machen. Und hinten append x sagen. Ja? Ich muss den Rest umdrehen und das x ist. Das heißt, ich muss die Hilfsfunktion append sagen, die das Ding hinten anhängt. Ja, cons hängt vorne an, append hängt hinten an. Da sehen Sie schon die Unsymmetrie, die leider dort besteht bei einer Sequenz. Die linke oder vordere Seite ist nicht zu vergleichen mit der rechten hinteren Seite. Wenn ich das letzte Element haben will, muss ich mich durch die ganze Sequenz durcharbeiten. Das heißt, wenn die Sequenz 1000 Elemente ist, kriege ich das letzte Element, indem ich 1000 Elemente durchsuche. Das ist länglich. Das erste kriege ich sofort. Das ist eine Operation, ich hab's. Das letzte dauert. Genauso das hinten eins anhängen, da muss ich 1000 Schritte, ich muss erstmal das hinterste finden. Ja? Das ist aber in der imperativen Programmierung, also bei Pascal, Java, C und Co. genau das gleiche. Ja? Dann haben Sie Pointer-Ketten und wenn Sie das letzte Element wollen, müssen Sie die ganzen Pointer entlang tauschen. Das wäre der Schlüsseljagd. Ja? Wenn jemand da steht, erste Teil C ist wieder die Kirche mit den doppelten Kugeln oben drauf. Und dort steht ein Zettel, da finde ich jetzt die Tankstelle mit den Bären auf dem Dach. Ja, da hilft dir nichts, als einen nach dem anderen abzugrasen. Man würde gerne gewinnen, indem man als schon als erstes weiß, was die letzte Angabe ist. Aber es hilft nichts. Ich muss alle Zwischenstationen, wenn ich nicht mogel. Ja, ich muss alle Zwischenstationen ansteuern. Und da gibt es keine Abkürzung dazu. Ja? Keiner verrät mir, wie ich den letzten kriege, es sei denn, ich kann nämlich durch alle durch. Das sind genau die Listen und die Sequenzen. Das ist eine sehr einfache Struktur, aber manches ist eben unangenehm. Ja, das heißt, alles, was ich mit Burst machen kann, ist prima, vorne anhängen ist prima, alles, was am anderen Ende, am falschen Ende passiert, kostet Zeit. Hinten anhängen kostet Zeit, das letzte Element angucken kostet Zeit und so weiter. So, aber das mit dem Append ist dann auch wieder da, dann machen wir das einmal noch im Server. Damit es nicht so in der Gegendung hängt. Also dieses Append, wie sieht das aus? Append nimmt eine Sequenz und ein Element Alpha und liefert eine Sequenz. Wir sind ja immer noch in der Signatur bzw. Implementation, die ich oben angegeben habe. Und dann ist halt so der Append, also das meist mal jetzt halber in dieser Notation, ich sage empty append x, ja, das heißt meist die Infix-Notation, ist ja erlaubt, ist das gleiche wie x const empty. Ja, und beachten Sie, links steht eine Funktion, die ich definieren muss, und rechts ein Konstruktor. Ja, rechts, das ist bekannt, das ist für die Data gegeben, links muss ich definieren. So, und dann habe ich natürlich, wenn ich sowas habe wie a cons rest append x, also wenn ich das hinten anhängen will, was ist das? Nun gut, ich muss das x an den Rest anhängen, rest append x, und da vorne dann muss ich das a anhängen. So, und so haben wir das Teil sich halt durch. Ja, das heißt, das geht durch die Rekursion durch, bis es eben bei dem Empty ankommt, und dann habe ich die Sequenz, und da werden dann als Konstruktoren vorne der Reihe nach diese Elemente angehängt. Das heißt, es ist ganz typisch für diese ganzen Listenalgorithmen, dass man an dieser Stelle immer und immer wieder sich so rekursiv durch die Liste durchhangelt. Und wie gesagt, das ganze Spiel ist, um einfach mal das einzelne Gefühl zu kriegen, für diese Art des Programmierstils, das ist ein sehr elementarer einfache Rekursionsbeispiele, die immer wieder den gleichen Mustern folgen, und das wird auch in der nächsten Stunde dann entsprechende Auswirkungen haben, denn Sie kennen inzwischen die Denke von Informatik, und wenn ich irgendwo das immer gleiche Muster sehe, dann sage ich, da schreibe ich doch nicht 100-mal neu ab, das definiere ich mir einmal und wende es dann nur an. Das heißt, was ich jetzt mache, ist mit Ihnen einfach so ein bisschen sagen, okay, habe ich allmählich verstanden, immer ein Schema F, immer das gleiche Muster. Und in der nächsten Stunde versuchen wir dann, dieses Muster etwas abstrakter zu gestalten. Also machen wir noch ein, zwei von diesen Teilen. Was können wir noch machen? Ganz wichtig ist zum Beispiel folgende Funktion. Eine Funktion, sowas wie ein Kreuzprodukt. Ja, so ein Kreuzprodukt nimmt eine Sequenz von Alpha. Achso. Okay, mache ich erst einen Augenblick später, mache ich erst die andere. Das ist ein Grund, mir fehlt eigentlich ein taktisches Mittel, das muss ich noch schnell einstellen. Ich habe sowas wie Disjoint zum Beispiel. Ja. Disjoint geht Sequence, Kreuz, Sequence nach Pool. Ja, und sagt einfach, die beiden Sequenzen haben kein gemeinsames Element. Ja, alles verschieden. So, das heißt, ich sage halt def, und dann sage ich disjoint, von empty, b, bis true. Kein Element der leeren Sequenz kommt auch in b vor. Und die Definition disjoint von x cons rest und b ist halt definiert. X darf nicht in b auftauchen und der Rest muss auch disjoint von b sein. Also not, das kennen wir eigentlich schon, ist eben halt x soll ich noch hinschreiben, blau. Not x ist in b und disjoint rest von B. Und so weiter. Also ich glaube, die Beispiele reichen allmählich, um zu sehen, dass da so ein gewisses Pattern dahinter liegt. Jetzt kommt die Stelle, die ich angekündigt habe vorhin, nämlich die Stelle, wo ich sage, Wir zahlen auch einen Preis für unsere Konstruktion. Und zwar folgendes. Ich muss jetzt ein bisschen Platz hier lassen, weil da ich noch, wie man gleich sehen wird, oben noch was reinschreiben muss. Ich möchte eigentlich mit folgender Funktion anfangen. Mal schauen, ob ich da irgendwo rein treffe, genau in die Mitte. Ich möchte dieses Kreuzprodukt machen. Und ich schreibe jetzt erstmal naiv das so hin, wie ich es gerne hätte. Ich sage mir folgendes, ich sage, das Kreuzprodukt soll Sequenz von Alpha und Sequenz von Beta nehmen. Und als Ergebnis möchte ich haben eine Sequenz von Pair Alpha Beta. Also ich möchte sowas haben vom Prinzip her, dass ich, wenn ich sowas habe, ich schreibe es mal so, die Sequenz 1,2 kreuzt die Sequenz A, B, C, soll ergeben die Sequenz von 1,A, 1,B, 1,C, dann 2,A, 2,B, 2,C. Das ist so informell die Idee, die ich realisieren möchte. Dann ist das Kreuzprodukt praktisch erstellt. So, das will ich jetzt programmieren. Und jetzt geht es halt los. Ich sage es halt dev. Und jetzt geht das Spiel ganz einfach los. Wenn ich die leere Sequenz habe, Kreuz S, das ist natürlich nicht überraschend, die leere Sequenz. Ich habe ja nichts, wovon ich Pärchen bilden könnte. So, und wenn ich jetzt habe dev, A, cons rest, Kreuz S, das heißt, wenn ich mein Beispiel anschaue, ich will jetzt hier das A, das ist meine 1, und die möchte ich jetzt mit der hier so kombinieren, dass ich 1,A, 1,B, 1,C bekomme, dann heißt es, ich muss offensichtlich sowas machen wie A, Kreuz S, und das dann konkateniert mit Restkreuz S. So. Aber beachten Sie, jetzt habe ich natürlich hier eine weitere Hilfsfunktion. Nämlich eine Hilfsfunktion, und deswegen packe ich die in den Implementation Partner rein. Diese Hilfsfunktion, die nimmt, das heißt auch Kreuz. Und die nimmt jetzt aber ein Element Alpha. Also, denn da muss ich schon konsequent ändern. Also Alpha, Kreuz, Sequence Beta. Nach Sequence von Pair Alpha Beta. So, und die Definition sieht jetzt halt so aus, dass ich sage def A Kreuz empty ist empty. Da habe ich irgendwas A will mit der leeren Sequenz, dann kommt da nichts raus. Und def A Kreuz B Constress ist definiert als das Pair AB cons A Kreuz S. So, und das heißt, mit dieser kleinen Definition hier kriege ich jetzt genau in dem Bild hier drüben immer eine Zeile. Ja, das heißt, das hier liefern wir die erste Zeile, dann liefern wir das die zweite Zeile und wenn es mehr werden, immer. So, und so weiter immer durch. Ja, das heißt, das wird dann zeilenweise generiert. Und was wir eben auch sehen hier an der Stelle, was eben Opal macht, wie viele andere Sprachen auch, ist das hier, dass wir dann zwei verschiedene Kreuze haben. Dieser Teil wird auch oft Ad-Hoc-Polymorphie genannt. Ich will vorzulegen den Namen Overloading. Das ist einfach ein anderes Wort dafür. Und die andere Polymorphie heißt generische oder parametrische Polymorphie. Und diese parametrische Polymorphie ist die, die wir hier jetzt eigentlich als generisch betrachten. Diese Ad-Hoc-Polymorphie ist so, dass wir sagen, Ich habe das gleiche Symbol mit verschiedenen Typen und auch verschiedenen Depths, also unterschiedliche Implementierungen. Während das, was ich unter Polymorphie verstehe, das generische, da habe ich immer die gleiche Deklaration unabhängig von den Typen. Ja, das heißt, es gibt einen Depth für alle Typen, während bei dieser Ad-Hoc-Polymorphie gibt es verschiedene Depths. So, wo ist jetzt mein Problem, mit dem ich mich jetzt hier rumplage? Gerade, warum mache ich hier diesen Aufstand? Mein Problem ist, erinnern Sie, wir haben Sequenz eingeführt mit einem Typ-Argument Alpha. Hier brauche ich plötzlich was, was zwei Dinge hat. Das heißt, was ich hier brauche, ist jetzt eine Signature. Ja, was habe ich jetzt? Wie nenne ich das Teil? Product. Und das ist jetzt der Nachteil. Hier muss ich jetzt leider Alpha, Beta angeben. Sort Alpha. Sort Beta. Jetzt habe ich auch zu wenig Platz gelassen, ein bisschen. Und jetzt muss ich machen Import. Sorry, ich bin doch ein bisschen gequetscht. Und hier muss ich Import Sequence Alpha und Import Sequence Beta. Und bei Import Management schreibe ich hier komplett hin. Eigentlich könnte ich jetzt mit Only genau das rausholen, was ich brauche. So, und hier geht natürlich entsprechend die Implementation. Product. Alpha Beta. So, und das ist sozusagen der Nachteil, das ist der Preis, den ich bezahle, dafür, dass ich immer dieses in einer ganzen Struktur sage, okay, das ist der Bindungsbereich für diese Alpha, Beta, Gamma, während in Hess und in L das immer auf die einzelnen Personen bezogen wird. Der Gewinn, den ich habe, ist, dass ich in vielen Fällen, wenn ich also 10 Operationen habe, die alle dieses Alpha benutzen, also längst gezielt uns Alpha nach NAT. Summe oder irgend so, irgendwas wie Word, jetzt zieht uns Alpha nach dieses Alpha frei. Da brauche ich es nur einmal oben angeben und es gilt für alle. Problem ist, wenn ich dann was habe, was zwei von denen braucht, weil ich Sequence Alpha mit Sequence Beta zusammenbringen möchte, kann ich nicht einfach die Funktion Cross-Product hinschreiben. Mit irgendeiner Bindung sagen, okay, das hat lokal Alpha Beta, sondern ich muss die wieder in eine Signatur einbauen, wo das Alpha Beta eingeführt wird. An der Stelle habe ich einen Overhead. Ja, das heißt, hier bezahle ich einen Preis für die Bequemlichkeit, die ich auf der anderen Seite gewonnen habe. Unterm Strich ist es ganz schwer zu sagen, was das schreibfreundlicher ist. Ja? Der Stil ist wohl der, Haskell zum Beispiel legt eher Wert darauf, einfach so ein bisschen à la C, man schreibt da viele Funktionsdefinitionen hin, ohne sich groß über die Modularisierung eines Programms Gedanken zu machen. So wie auch bei C, ganz viele Prozeduren werden hingeschrieben und ich denke nicht groß darüber nach, wie die zusammengehören. Ja? Während Opal eher wie Java oder Modular oder solche Sprachen ist und sagt, wir müssen erstmal unsere Software in Module ordnen. Wir brauchen Einheiten, in die das gekapselt wird. Und dann schreibe ich in den Modulen meine verschiedenen Sachen. Und diese Unterschiedlichkeit spiegelt sich an der Stelle wieder. Für uns war es ganz natürlich, die Polymorphie zu beschreiben, relativ zu Modulen, weil die Modularisierung war. Und für Hesse ist es natürlich, die auf Funktionsebene Stück für Stück zu machen. Ja, das hat dann einfach Konsequenzen für das Sprachdesign insgesamt. Und jedes solche Konzept hat dann auch entsprechende Auswirkungen. Rein von der Syntax her beachten Sie noch Folgendes. Das ist bisher nicht vorgekommen, aber das ist dann schon eine Gewöhnlichkeit. Und was genau an syntaktischen Drittlinien steht, übrigens habe ich noch nicht vergessen. Sorry. Jetzt wird es wirklich eng. I apologize. Die muss natürlich auch noch stehen, Import per Alpha Beta. Benutzt ja per, also muss es auch irgendwo angegeben werden. So, beachten Sie Folgendes. Dieses Alpha Beta hier bei per sind die Instanzen der entsprechenden Anwendung. Dass sie zufällig dort auch Alpha Beta hießen, ist wirklich blanker Zufall. Wenn ich die dort Data 1, Data 2 genannt hätte, oder Left, Right, dann würden die hier mit Alpha Beta instanziert werden. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist dieser Teil hier jetzt. Das heißt, ich importiere mir ja hier zwei Sequence Alphas. und Sequence Betas. Das heißt, die Struktur Sequence ist zweimal da. Einmal instanziert mit Alphas und das andere Mal instanziert mit Betas. Da sind die Daten drin, dass Alpha und Beta dann auch nochmal Parameter sind. Ich könnte auch Sequence 3 und Sequence Int mir reinholen. Problem ist, zweimal ist es Sequence da. Und jetzt muss natürlich an der Anwendungsstelle, wenn ich so eine Funktionsdeklaration, also eine Funktionalität angebe, muss ich natürlich sagen, welches der beiden Sequence meinst du eigentlich? Hier sind zwei. Und das mache ich dadurch, dass ich eben den Parameter auch im Gegenklammer dahinter angebe. Ja, dann sage ich, okay, das Sequence ist auch in das von Sequence Alpha und das andere ist das von Sequence Beta gewesen. Ja, Sequence ist ja wieder so ein generischer Name. Ja, das heißt, ich muss einfach da die Instanz wiederholen an der Stelle, sagen, welche ich meine. Und jetzt weiß der Compiler, okay, der linke ist der, den wir aus Alpha und der rechte ist der, den wir aus Beta geholt haben. Ja, das muss einfach, also das kann man sozusagen auch beim Typ nochmal wiederholen, diese instanziert. Dahinter steht ein syntaktischer Trick von Opal, der aber hier keine Rolle spielt, wie man das dann implementiert. Okay, damit sind wir jetzt an dem Bereich, wo wir eigentlich mit der Generik arbeiten. Gute Erinnerung, Dankeschön. Also, inhaltlich sind wir jetzt fertig mit der Vorlesung. Eine Anmerkung habe ich noch zur Klausur. Und zwar folgendes. Wir haben ja diese Unterscheidung, dass wir die kleinen Tests mit Ihnen machen, als Teil des Übungsbetriebs. Und das sieht so ähnlich aus wie die Klausur, ist aber natürlich keine Klausur. Und es hat da Nachfragen gegeben, Ungläubige an ein paar Stellen, wie es bei der Klausur wäre, ob das stimmt, dass die Klausur tatsächlich eine Kopfklausur sein wird. Also Kopfklausur ist das in der Universität übliche Kürze dafür, dass Sie alle Unterlagen mitbringen dürfen. Und das ist bei der Klausur, wenn diese 20 Minuten Test, da macht das keinen Sinn, aber bei der Klausur ist es in der Tat so, dass wenn man alles bestätigt, die Klausur findet als sogenannte Kofferklausur statt. Das heißt, Sie können hier mitschreiben, was immer Sie wollen, so viel Sie sagen können, mit Ausnahme elektronischer Geräte. Also alles, was Ihnen erlaubt, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen, ist nicht zulässig. Also weder Laptops, noch Handys, noch internetfähige Kühlschränke sind zulässig. Ja? Das heißt, aber Sie können 20 Lehrbücher mitschleppen, Sie können alle Übungsblätter mitschleppen, Sie können alle alten Klausuren mitschleppen. Denn, vielleicht halten Sie die Sekunde noch, ich sage Ihnen eines, das ist ganz essentiell. Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Eine Klausur hat eine beschränkte Zeit und wenn Sie eine Stunde beschäftigt sind mit Blättern in drei Büchern und zwei Heften mit Übungsblättern, dann fehlt Ihnen diese Stunde natürlich beim Abarbeiten der restlichen Aufgaben. Mit anderen Worten, Sie schaffen höchste Hälfte der Aufgaben und dann haben Sie durchgefallen. Ja? Also, Sie können gerne alles mitbringen, was Papier ist, aber denken Sie daran, Sie haben keine Zeit zu blättern. Tschüss!